Ja, ich grüße Sie herzlich heute Morgen zu Ihrem Gottesdienst. Wunderbar, dass wir auch das Abendmahl heute miteinander feiern. Und jeder Gottesdienst eigentlich trägt in seinem Wesen, dass Gott sich uns zeigt, dass Gott sich uns offenbart. Und ich habe ja gelesen und gehört, dass Sie sich mit den Namen Gottes beschäftigen und die Namen Gottes sprechen etwas von seinem Herzen, seinem Wesen, wie er ist. Und er ist so groß, dass das nicht mit einem Namen zu fassen ist. In der Bibel stehen ganz viele Namen Gottes. Einige haben Sie betrachtet. Heute also ein Gottesname, der ja eher unbekannter ist. Thomas hat ihn ja gelesen zu Anfang, 2. Mose 20, wo es heißt, denn ich, der Herr, dein Gott, also da, wo er seine Gebote seinem Volk gibt, zur Bekräftigung und zur Betonung seiner Heiligkeit, sagt er, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Und das ist nicht nur eine weitere Eigenschaft, die von Gott genannt wird, sondern das ist sogar ein eigener Gottesname. Im Hebräischen El Kana. Das steht in 2. Mose 34, nochmal ausdrücklich, Kapitel 34, Vers 14. Du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr heißt El Kana. Ein eifernder Gott ist er. Ja, ich möchte drei Gedanken mit Ihnen heute Morgen teilen. Der erste zunächst einmal ganz praktisch zur Bedeutung. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet Elkana, der Gott des Eifers? Nun, Kana bedeutet im Hebräischen, hat eine gewisse Bandbreite und kann Verschiedenes bedeuten, sowohl Eifer als auch Eifersucht, ja sogar Neid. Wir kennen das Wort Eifersucht im Deutschen, das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Eigenschaft. Hauptsächlich ist die bei uns negativ besetzt. Also Eifersucht, kann man lesen, ist eine misstrauische Haltung, die aus Verlustangst, aus Trennungsangst eines eifersüchtigen Partners entsteht. Es ist eigentlich Ichsucht, Egoismus. Da ist jemand gegen alle sozialen Kontakte seines Partners. Kennen Sie das? Eifersucht ist stark verwandt mit Neid, auch im Deutschen. Da spricht jemand zu lange und zu freundlich mit einer anderen Person, und schon entsteht Eifersucht beim Partner, bei der Partnerin. Und das kann zu krankhafter Kontrolle führen. Also zu einem regelrechten Besitzdenken. Und sogar zu Aggression. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. In Deutschland, hier in Deutschland, werden Alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner ermordet. Wo sind wir hier eigentlich? Und etliche davon aus Eifersucht. Also niemand fühlt sich bei einem eifersüchtigen Partner wirklich wohl. Frauen wollten solche Männer am liebsten verlassen. Und das ist übrigens oft ein Grund, weshalb sie umgebracht werden. Weil sie das nicht mehr aushalten und nicht mehr bereit sind, mitzumachen. Ja, was soll an solch einem eifersüchtigen Gott nun Gutes sein? Müssen wir uns ja hier fragen. Jakobus im Neuen Testament greift das auf. Da heißt es in Jakobus 4, dass der Geist Gottes eifersüchtig über uns wacht. Was für eine Botschaft steckt dahinter? Und ich finde, das ist wichtig zu verstehen. Deshalb mein zweiter Gedanke. Nun, es gibt diese positive Bedeutung des Wortes Kana im Sinne von Eifer. Dieser Gottesname zeichnet ein sehr spezielles Bild von Eifersucht, das auch bei uns vorkommt, das wir auch kennen. Gott vergleicht sich nämlich hier mit einem echten Liebhaber. Also er ist nicht ichsüchtig, sondern er eifert um seine Geliebte. Aus echter Liebe. Das Tragische an dieser Geschichte, vor allen Dingen auch im Alten Testament, hier ist, seine Geliebte, also ein Bild für das Volk Israel, seine Geliebte flirtet mit allen Göttern der Heiden um sie her. Und flirten ist noch harmlos ausgedrückt. Und diese heidnischen Götter, mit denen Israel sich einließ, die meinten es nicht gut mit Israel. Aber Gott liebt trotzdem sein untreues Volk. Quasi eine unglückliche Liebe. Und er kämpft um sie, er wirbt um sie, er eifert um sie. Er liebt sie. Wirklich. Das ist ein feiner Unterschied. Es ist der Eifer, mit dem er sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Das ist Liebe gewesen. Ein Eifer, der um ihre Freiheit eifert. Um ihr Gelingen, um eine gesunde Beziehung zu ihm. Gott hat ein Herz für sein schwieriges Volk. Und dabei geht es ihm, das hat Thomas hier am Anfang gelesen, um Bewahrung für sein Volk, um Bewahrung vor Leid. Das heißt ja hier, der die Sünde der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Er will sie also vor der Last der Sünde, die sie knechtet, die sie unterdrückt, bewahren. Übrigens, eine Sünde, die sich vererbt. Und das erleben wir alle. Wir alle leiden nicht nur unter den Sünden unseres Lebens, sondern unter den Sünden unserer Väter und Mütter und Großväter und Großmütter. Was du alles in deinem Rucksack hast, das du gar nicht siehst, hat mit der Vererbung, mit der Kettenverbindung von einem Glied zum anderen der Sünde zu tun. Und Gott sieht das und er weiß das und er will das nicht. Er will sein Volk bewahren. Deshalb gibt er ihnen die 10 Gebote. Er kämpft für sie, der eifernde Gott, Elkanah. Er hängt sich richtig rein. Für die Freiheit zum Leben, für alle, die sich ihm zuwenden. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und das im krassen, krassen Unterschied zu den heidnischen Göttern, die die Menschen binden und für die Israel blind war. Sünde macht blind. Zum Beispiel, in dem Land, in das Gott sie führen wollte, ja anschließend vom Sinai ins Land Kanaan, dort gab es Kinderopfer. Bei den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern wurden Säuglinge dem Moloch in eine brennende Feuerschale geworfen. Der König Ahas, mit dem also der Jesaja zu tun hatte, opferte einen seiner Söhne in Jerusalem auf einem Altar des Moloch, den er von den Syrern importiert hatte. Unglaublich. Oder die junge Generation wurde nicht angehalten, ihre alten Eltern zu versorgen und wertzuschätzen. Oder das Recht des Stärkeren galt. Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. Oder die Frau des Nächsten war nicht unantastbar. Man konnte zur eigenen Lustbefriedigung lügen und betrügen. Eigentum war nicht geschützt. Arbeit und Profitgier waren oberste Prämisse. Es gab also nichts Heiligeres darüber, wie zum Beispiel den Sabbat. Oder verschiedene Götter mussten berücksichtigt werden, also der Meeresgott, die Berggötter, die Fruchtbarkeitsgötter, die Kriegsgötter, die Wohlstandsgötter. Es war ein kompliziertes System, was die Heiden da um sich herum hatten. Glück musste versteckt werden vor den neidischen Augen der Götter. Wenn die gesehen haben, dass es mir gut geht, musste ich Angst haben, dass sie mir das nicht heimzahlen, weil sie das nicht aushalten konnten. Also Egomanentum pur. Es war eigentlich ganz schrecklich. Und gleichzeitig so seltsam, sündhaft attraktiv. Ist das nicht eigenartig? Sünde, die eigentlich schrecklich ist, kann für mich seltsam attraktiv sein. Wie geht das? um seinem Volk, seiner schwierigen Frau, die Augen zu öffnen, offenbart sich Gott und sagt, wer er ist, wie er ist. Und er fasst das in einem Namen zusammen. Jahwe zum Beispiel ist ein Gottesname, der Eigenschaften ausdrückt. Er war ganz anders als diese heidnischen Götter. Elkanah war ganz anders. Er eiferte um die Freiheit seines Volkes, er kämpfte für sie, er schützte sie. Er gab ihnen Gebote und Verbote, nicht um ihnen den Spaß zu verderben, nicht um sie zu unterdrücken, sondern um sie zu bewahren. Dafür musste er ihnen erstmal die Augen öffnen. Ihr Lieben, wir können gut über das blinde Israel reden. So eifert Gott heute um dich. Du sitzt hier im Gottesdienst. Du bist gemeint. Ich bin gemeint. Wir sind gemeint. Er lehnt sich also nicht zurück oder schaut gleichgültig und selbstgerecht zu. Was hast du denn schon wieder gemacht diese Woche? Sondern er ist dir sehr, sehr zugewandt. Er redet intensiv mit dir. Er sucht dein Herz. Er springt geradezu auf, um dich zu retten. Er bricht deine Ketten. Er bringt vollen Einsatz. Dieser dein Gott. Ja, er regt sich auch auf. Er ist leidenschaftlich dabei. Er bringt nicht nur einen Engel in Bewegung für dich, sondern viele. Und du merkst es noch nicht mal. Elkanah bringt Himmel und Erde in Bewegung und lässt es sich alles kosten. So war Jesus. Ein Eiferer. Wir haben das auch gerade hier gelesen, in der Schriftlesung, ja? Psalm 69. Da heißt es, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Gefressen. Das zitiert Johannes im Neuen Testament, als Jesus den Tempel reinigt. Jesus konnte also nicht mehr mit ansehen, wie die Menschen damals im Namen Gottes betrogen wurden. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Aber Jesu größter Eifer zeigte sich nicht in umgestürzten Tischen, das war wohl auch mal nötig, sondern am Kreuz. Wir feiern heute hier den Eifer unseres Herrn Jesus Christus, Leib und Blut hat er gegeben. Er ließ sich festnageln. Er konnte scheinbar nichts mehr für uns tun, aber in Wirklichkeit tat er alles. Das Größte. Er starb für dich, er rettete dich mit dem Einsatz seines Leibes, seiner Seele, seiner Menschheit und seiner Gottheit. Das, ihr Lieben, ist Eifer. Das ist unser Gott. Ja, und ein drittes zum Schluss. Wenn du das so hörst, was macht das mit dir? Was empfindest du jetzt in deinem Herzen? Berührt dich das? Zum Beispiel Dankbarkeit. Das wäre gut. Gut ist zu schwach gesagt, ja. Das wäre super. Aber, frage ich, habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung dieser Predigt, wirst auch du eifrig? Also wie ist das mit unserem Feuereifer? Jetzt kannst du sagen, ja, ich bin jetzt nicht so ein emotionaler Typ und bei mir ist alles immer schön sortiert. Du musst auch jetzt nicht der ganz besonders extrovertierte und tolle Typ nach außen sein. Du kannst ein ganz schüchterner vielleicht und braves Menschlein sein. Meine Frage ist, wie ist das mit deinem Feuereifer? Sogar ganz schüchterne Leute können Feuereifer haben. Wo ist der? Sadhu Sundar Singh, vielleicht haben Sie von dem schon mal gehört, ein indischer Christ, 1929 gestorben bzw. verschollen. Der machte also viele Wanderungen und ist tatsächlich im Himalaya verschwunden. Weil kein Mensch weiß, wo er geblieben ist, man hat ihn nie gefunden. Man nimmt 1929 als sein Todesdatum an. Er stammt aus wohlhabender Sikh-Familie. Er war ein Sadhu, das ist ein Titel, der dann zu seinem Namen dazugenommen wurde. Das heißt, einer, der umherzieht und predigt, also ein frommer Mann. Und dieser junge Mann, wurde Christ. In dieser Zeit damals in Indien ein Unding. Und fortan wurde er wegen seines Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Er hat mehrere Mordanschläge überlebt. Und er zog als Wanderprediger gewissermaßen, der Jesus verkündigt hat, durch Indien, durch China bis nach Japan. Er war einer der bedeutendsten indischen Christen des 20. Jahrhunderts. Und er dichtete das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Kennen Sie das Lied? Sollen wir mal gerade die erste Strophe singen? A cappella. Also wir können das gerne begleiten, aber wir können das auch einfach aus dem Stand heraus. Also Feuereifer, ja? Jeden zu folgen Jesus, ich bin entschieden zu folgen Jesus, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Soweit mal. Die zweite ist auch eigentlich ganz toll. Ob niemand mit mir geht, stellen Sie sich das vor, ob ich ganz alleine meinen Weg gehe, ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Und dann der Refrain, niemals. Ja, okay, also ich merke das, ihr wollt das singen. Bitteschön. Niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Ja, also Entschiedenheit ist eine Form von Eifer. Wie eifrig bist du? Heißt eigentlich, wie entschieden bist du? Und das kann auch ein schüchterner Mensch ausstrahlen. Jesus hat einmal zu der Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, gesagt, ach, steht ach, also ein emphatischer Ausdruck, Gefühlsausdruck, ach, dass du heiß oder kalt wärst. Er will eigentlich sagen, ach, wenn du doch entschieden wärst. Feuer. Wie ist das mit deinem Feuereifer? Paulus schrieb an die Römer, Kapitel 12, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist. Oh, ein schönes Wort für Eifer in unserem Leben. Brennend sein im Geist. Stell dir das vor. Das merken andere von dir. Deine Entschiedenheit, die braucht gar nicht viel Worte, du musst nicht dauernd das Lied singen, ich bin entschieden, sondern deine Augen sagen das. Dein Leben sagt das. Seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Okay, wisst ihr, was mir an dieser Stelle blitzartig dann eingefallen ist, vielleicht ist es auch das, was du jetzt denkst. Keep cool. Wir sind ja keine Fanatiker. Wir sind ja keine Fanatiker. Weißt du, was der Unterschied zwischen Fanatismus und Feuereifer ist? Ich finde das auch wichtig, dass man das unterscheiden kann. Fanatiker setzen sich nämlich selbst absolut. Selbst in Nebendingen, in Mitteldingen. Fanatiker setzen ihre Meinung absolut. Sie wollen immer Recht haben. Sie können sich selbst nicht zurücknehmen. Sie kämpfen nicht aus Liebe und nicht mit Liebe. 1966 sagte John Lennon, also einer von den Beatles, wir sind jetzt populärer als Jesus. Und dann machten sie eine USA-Tour und überall in den Orten, wo sie ihre Konzerte hielten, vor allen Dingen in den Südstaaten, versammelten sich Christen und verbrannten, zusammen übrigens mit Leuten vom Ku Klux Klan, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer das ist der größte, älteste rassistische Club der USA. Verbrannten zusammen mit dem Ku Klux Klan die Christen Beatles-Plakate wegen dieser Äußerung. Ihr Lieben, wir sind keine Fanatiker. Wir verbrennen keine Plakate und keine Bücher. Wir wissen, dass Evangelium und Gewalt sich ausschließen. Sondern wir brennen für Jesus. Wir setzen sogar Jesus absolut. Aber nicht uns selbst. Das ist der wichtige Unterschied. Kannst du das unterscheiden? In deinem Umgang mit anderen Andersdenkenden. Das macht uns entschieden und, ich sag's mal so, sanftmütig zugleich, stark und milde zugleich, entschlossen und barmherzig zugleich, mitkämpfend und mitleidend zugleich. Also, was nehmen wir mit nach Hause? Drei Dinge. Erstens, wo ist dein Glaubensleben gleichgültig und lau geworden? Vielleicht erwischt dich Jesus jetzt hier auf dem falschen Fuß. Lass dich neu entfachen von dem eifernden Gott, von dem Eifer Jesu, von dem Eifer des Heiligen Geistes. Erstens. Zweitens nehmen wir mit nach Hause. Wo bist du vielleicht einen Tick fanatisch? Zu absolut. Oder anders gefragt, siehst du die Brille auf deiner Nase, auch wenn du keine aufhast? Deine gefärbte Sicht, bist du blind für deine Rechthaberei? Kannst du Fanatismus von Feuereifer unterscheiden? Sehr wichtig. Und das lässt sich nicht immer ganz einfach beantworten, aber allein diese Frage zu stellen, ist heilsam. Und drittens, und das ist das Wichtigste, danke Gott für seine Entschiedenheit. Für dich. Amen.